SWR 2 Wissen. Aula.
Mit dem Thema permanent unruhig, die Moderne und ihre Erregungssysteme. Stress, Hektik, Veränderung, Wandel, Bewegung, Wachstum, Flexibilität. Die Unruhe versteckt sich in vielen Begriffen und Systemen, die unsere Gesellschaft zentral prägen. Man kann sagen, diese Gesellschaft ist eine zutiefst dynamische. Sie lehnt nicht so sehr ab wie den Stillstand, der höchstens als utopischer Zustand zugelassen wird. Über diese Zusammenhänge hat der Kieler Philosoph Professor Ralf Konersmann eine Ideengeschichte geschrieben. Titel seines Buchs »Die Unruhe der Welt« erschienen bei Fischer. Und das ist heute das Aula-Thema. Die ursprünglich angekündigte Sendung über das Lernen ohne Lehrer musste auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Ich begrüße Ralf Konersmann zum Aula-Gespräch. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Kaspari.
Unruhe ist ja für mich zunächst mal ein physiologischer Begriff, bezieht sich auf Nervosität. Wie definieren Sie Unruhe genau, also im gesellschaftlichen Kontext?
Nun, zunächst einmal, ich glaube nicht, dass wir die Handlichkeit oder Seriosität eines Begriffs darüber bestimmen sollten, dass wir eine lexikalische Definition anbieten können.
Wäre auch langweilig, oder?
Ja, einerseits wäre es langweilig, andererseits ist das auch gar nicht praktikabel, denn ich denke, also das sagen wir mal, die Naturwissenschaften ihre Erfolge nicht deshalb erzielen, weil sie einen besonders ausgearbeiteten Naturbegriff haben, und wenn Sie einen Biologen fragen, werden Sie eine andere Antwort bekommen, als wenn Sie mit einem Chemiker oder einem Physiker sprechen. So ähnlich ist es auch mit der Unruhe. Ein Theologe wird vielleicht auf die Tradition der Sünde und der Sündhaftigkeit des Menschen verweisen. Ein Psychologe wird vielleicht die Nervosität assoziieren oder überhaupt über das Triebleben sprechen wollen. Ein Soziologe über gesellschaftliche Verschiebungen, und ein Ökonom wird das Ganze als Wachstum begrüßen und so weiter und so weiter. Das heißt, diese Dinge sind alle perspektivisch sehr stark vorbelastet. Und was mich interessiert hat, ist sozusagen das Gemeinsame. Ja, was ist der Impuls von dem Ganzen? Und was sind die Schauplätze der Unruhe, sodass wir uns jedenfalls als Teilnehmer der westlichen Kultur ohne weiteres auf ein Modell einlassen, das gerade nicht irgendwo expliziert ist, sondern dass wir gefühlsmäßig oder durch Nachahmung auf vielen Wegen uns zu eigen gemacht haben.
Aber kann man denn sagen, Herr Konersmann, auch wenn Sie sich jetzt ein bisschen gegen die Definition wehren, was ich völlig verstehe, dass schon Unruhe der Oberbegriff ist für eine dynamische, rastlose, ruhelose Gesellschaft?
So kann man sagen, ja. Und das Interessante ist dann eben sozusagen die phänomenale Ebene. Ja. Wo zeigt sich das eigentlich und wie zeigt es sich und wie geschehen diese Einwilligungsprozesse? Also nehmen wir mal ein Beispiel wie Mode. Ja. Wie passiert es eigentlich, dass wir uns auf diesen Betrieb der Mode mit ihren permanenten Neuerungen immer wieder einlassen, wo wir doch genau wissen, im nächsten Jahr ist wieder alles anders, und trotzdem akzeptieren wir im Moment die Unbedingtheit dieser Vorgaben. Und das ist so eine Struktur, die kann man in der Mode sehr schön zeigen. Das ist also so eine Struktur, die sich mittlerweile in vielen kulturellen und gesellschaftlichen Teilbereichen durchgesetzt hat. Und das Faszinosum dieser Struktur und aber auch die Bereitschaft, ihr zu folgen, sind also für mich eine Herausforderung gewesen.
Sie haben die Mode ins Feld geführt. Also da wird das ja ganz evident. Sie haben es auch schon angedeutet. Zum Beispiel das Autodesign oder Lampendesign von vor 3 Jahren ist völlig out, gilt eigentlich schon als Retro. Und da haben wir diese permanente Veränderungsprozesse, haben wir da, auf die wir uns komischerweise, Sie haben es auch angedeutet, einlassen, weil wir empfinden es ja so als veraltet.
Ja, wir empfinden es als veraltet, obwohl wir natürlich noch uns daran erinnern können, mit welcher Begeisterung wir diese Lampe vor 3 Jahren gekauft haben. Ja, und dem Gefühl, nun einen Schritt nach vorn zu machen. Und jetzt sehen wir uns in der Lage, dass wir schon wieder etwas ganz Neues brauchen. Und all das war auch absehbar. Und trotzdem lassen wir uns auf dieses Spiel ein.
Wir sind bei der phänomenalen Ebene. Ich bringe ja die Unruhe immer mit der Moderne in Verbindung. Moderne müssten wir jetzt auch vielleicht definieren, sagen wir jetzt mal ab dem 18., 19. Jahrhundert. Und man sagt, die Moderne beruht auf der permanenten Beschleunigung, auf dem permanenten Überbietungsprozess, auf dem immer mehr, immer besser. Hat Sie das auch interessiert?
Selbstverständlich hat mich das interessiert. Im Grunde war das ja die Ausgangsüberlegung und die Ausgangsbeobachtung, sich zu fragen eigentlich, wie ist die Zustimmung, wie ist die Akzeptanz zustande gekommen zu einer Welt, die uns ja auch als Einzelne, als Individuen unmittelbar betrifft, indem sie uns mit Anforderungen konfrontiert. Das fängt schon an mit der Erziehung, mit dem Kindergarten, inzwischen mit der Schule. von allen Seiten wird an uns die Anforderung herangetragen und die Aufforderung, uns zu verändern, uns in permanente Entwicklung zu befinden. Lebenslanges Lernen ist ein Stichwort, das seit Jahrzehnten kursiert. Und warum lassen wir uns darauf ein? Das ist die Frage, wenn man nun also auch noch im Hinterkopf hat, dass die traditionellen Glücksvorstellungen im Grunde genommen alle etwas mit Idyllen zu tun haben, mit Ruhezonen zu tun haben, mit Gelassenheit zu tun haben und mit Situationen, wo wir eben nicht in dieser Weise permanent gestört und aufgeschreckt werden. Um auf Ihre Frage direkt zurückzukommen nach der Moderne, und wenn man dieses in dieser Allgemeinheit angeht, dann stellt man eben fest, dass die Erfahrung der Unruhe sehr viel älter ist und schon im Alten Testament beschrieben ist. Und dass die Moderne vielleicht sich dadurch von der Vormoderne unterscheidet, dass sie dafür wirbt, sich auf diese Unruhe einzulassen, dass sie die Unruhe normalisiert und auch normiert. Denn während die älteren Zeiten, also die Ethiken, die Philosophie, aber auch die Theologie, Wege aus der Unruhe zeigen wollen, also Rettung aus der Unruhe, versucht die Neuzeit ein ganz anderes Modell zu fahren, nämlich Rettung durch die Unruhe. Und das heißt dann Fortschritt, das heißt dann Entwicklung.
Mich hat das Buch von Ihnen auch sehr stark zum Beispiel an Theorien in der literarischen oder philosophischen Frühromantik erinnert. Da ist ja der Philosoph Fichte wichtig, da ist die Sehnsucht wichtig, die ewige Unruhe, die ewige Suche nach der blauen Blume. Das ist ja die Frühromantik, eine zutiefst nervöse Kunst, die auch nervöse Künstlertypen hervorgebracht hat.
Ja, man könnte ja sagen, natürlich jetzt sehr grob, dass diese Frühromantiker im Grunde ergänzen auf der individuellen Ebene, auf der Empfindungs- und Gefühlsebene, was zuvor die Geschichtsphilosophen der Aufklärung bis hin noch zu Hegel gleichsam der Gattung, auf die Gattung hin gesagt und formuliert hatten. Und im Grunde genommen kann man die Frühromantik, glaube ich, auch als eine Ergänzung dieses Entwurfs und dieser Erwartung verstehen, durch Unruhe, das heißt durch die Mobilisierung der Welt und seiner selbst, auch seiner seelischen und geistigen Entwicklung, zu einer besseren Welt zu kommen. Und sozusagen, wir haben es hier mit einer Politik der Komparative zu tun, die Welt besser zu machen, sie bequemer zu machen, sie schöner zu machen, sie vollkommener zu machen. Und das wurzelt nun allerdings, würde ich doch meinen, ganz tief in der europäisch-abendländischen Geistesgeschichte.
Gut, dann gehen wir in diese Tiefe mal hinein. Sie beschreiben ja in Ihrem Buch auch, dass die Unruhe etwas mit der Vertreibung aus dem Paradies zu tun hat, mit diesem Urmythos, der uns alle bestimmt.
Ja, ich würde meinen, dass das erste Buch Genesis zu verstehen ist als Antwort auf die Frage, wie sind wir eigentlich in die Unruhe hineingekommen? Und die Antwort des Alten Testaments ist, indem wir uns gegen Gottes Gebot vergangen haben. Das heißt, die Unruhe erscheint alttestamentarisch als Strafe. Man könnte auch sagen, als Zeichen für unsere Sündhaftigkeit und als Beschämung. Insofern ist Unruhe sofort ein problematischer Begriff und beschreibt einen Zustand, aus dem wir eigentlich herauskommen sollten. Und durch was nun? Durch gottgefälliges Leben. Und das Interessante ist, und das ist eine ungeheure Innovation, die das Christentum und speziell Augustinus eingeführt hat, nun sich mit diesem Zustand nicht einfach abzufinden und zu sagen, ja, wir müssen irgendwie aus der Unruhe herauskommen durch Meditation oder durch was auch immer, sondern Augustinus ist der Erste, der gesagt hat, diese Unruhe ist eigentlich nicht nur eine Strafe und Belastung und Störung und Entfremdung, sondern diese Unruhe ist eigentlich auch das Mittel, um wieder aus ihr herauszukommen, indem wir nämlich uns als Christen in der Weise entwickeln, dass wir ein gottgefälliges Leben führen können und dass wir dann am Tag des jüngsten Gerichts auch wieder angenommen werden und in die ewige Ruhe finden. Das heißt, der Ruhegedanke ist immer noch da, eben im Begriff der ewigen Ruhe. Aber das Leben darf in bestimmten Grenzen eben auch unruhig sein, nämlich weil es einen Prozess der Läuterung durchläuft. Und dieser Gedanke, diese Intuition des Augustinus aus dem 4. Jahrhundert, die wird dann zu Beginn der Neuzeit nochmal ganz entscheidend, wenn man systematisch ausformuliert, dass die Unruhe nicht nur ein Übel ist, sondern auch eine Chance birgt.
Also wir haben schon in diesen frühen Zeiten, Alte Testamente und dann später das Neue Testament und überhaupt diese christlichen Mythen. Wir haben da schon die Grundsteinlegung für das Motiv Unruhe und für den Gegenpol Ruhe.
Ja, das würde ich sagen. Also diese Polarisierung, wie Sie ganz richtig sagen, ist schon da. Und auch die Differenzierung. Denn auf der einen Seite gibt es nun sehr bald schon, und das im Grunde, das ist da schon voll entwickelt, da bei den Stoikern, gibt es eine Unruhe, die einfach nur schädlich ist, eine Rastlosigkeit, eine gedankenlose, eine ziellose Hektik, der man sich auf keinen Fall überlassen darf. Aber andererseits eben auch so eine kontrollierte Unruhe, eine Unruhe, die mir hilft, weise zu werden und eine geistige Entwicklung zu durchlaufen. Mhm. Und auf der anderen Seite auch die Ruhe wird differenziert. Es gibt eine Trägheit, es gibt Müßiggang und Teilnahmslosigkeit, Indifferenz, also eine schlechte Ruhe, die man in sich bekämpfen muss. Und dann gibt es die Ruhe, der wir alle nachstreben, und der Schlüsselbegriff in dem Zusammenhang ist die Muße. Sodass wir das Ganze schon, die beiden Felder hier schon aufgespalten haben. Und mit diesen Differenzierungen in den Begriffen arbeitet die abendländische Ideengeschichte bis heute.
Das wird uns sozusagen in den Rucksack mitgegeben, ne? Und ist heute noch wichtig.
Ja, ist ja auch unglaublich reich tradiert. Also Seneca haben die Philosophengeneration, die Schriftsteller und Gelehrten bis ins 19. Jahrhundert ganz selbstverständlich gelesen. Da gibt es eigentlich keinen, der da nicht mit vertraut war und mehr oder weniger Verbindung damit hatte. Und das ist nun ein Bildungswissen, das uns allmählich verloren gegangen ist.
In Ihrem Buch kommt auch Kain und Abel vor, das müssen Sie erklären.
Kain und Abel kommen deshalb vor, weil Kain zur Strafe für seine Untat, seinen Bruder nämlich erschlagen zu haben und auch Gott mehrfach betrogen zu haben, zur Strafe also verbannt wird, und er wird verbannt in die Unruhe. Das ist ein Satz, der im Alten Testament gleich zweimal gesagt wird. In der Unruhe sollst du leben. Und das ist der Abschied Kains aus dem näheren Umfeld des Paradieses. Seine Eltern, also Adam und Eva, sind ja schon vertrieben worden. Und Kain wird im Grunde ein zweites Mal vertrieben, sozusagen aus der Paradiesnähe, aus der relativen Geborgenheit eines zwar jetzt mühseligen und arbeitsamen Lebens, das aber doch innerhalb noch einer gewissen Ordnung stattfindet. Und Kain ist der Erste, der erleben muss, dass ihm die Umwelt, die passgenaue Umwelt genommen ist. Also dieser Mythos erzählt uns Menschen davon, dass und warum wir Wesen sind, die anders als Tiere und Pflanzen in einer Welt leben müssen, für die wir im Grunde gar nicht gemacht haben und in die wir nur unzureichend eingesetzt sind. Und dass diese fehlende Passgenauigkeit, das ist der Kern, das ist der ewige Anstoß unserer Unruhe. Wir dürfen uns sozusagen gar nicht zurücklehnen, weil in dem Moment, wo wir das tun würden, würden wir untergehen. Ja? Und das ist auch die Art, wie diese Kainserzählung dann in der Aufklärung aufgenommen wird. Schiller bedankt sich geradezu bei dem ersten Menschenpaar und auch übrigens auch bei Kain. Ja. Für diesen Ungehorsam, weil es gäbe uns gar nicht mehr, wenn wir uns in der Illusion weitergehalten hätten, Paradieswesen zu sein und sozusagen den lieben Gott einen guten Mann sein zu lassen.
Wenn wir von diesem Schöpfungsmythos ausgehen, Herr Konersmann, könnten wir ja auch sagen, Unruhe gehört zum Wesen des Menschen. Wir sind so eine Art Mängelwesen und müssen diese Mängel kompensieren durch permanentes Arbeiten, durch sich bewegen, durch sich vervollkommnen, durch die Unruhe.
Ja, einerseits liegt diese Interpretation jetzt sehr nah. Ich wehre mich ein bisschen gegen diese Naturalisierung.
Das habe ich mir schon gedacht.
Weil mich interessiert, wie sowas in die Köpfe kommt. Ja, also nicht sozusagen über den genetischen Code und dann machen wir es dann wie die Hunde oder wie die Affen oder wie die Haie, die sich eben auch ständig bewegen müssen. Nein, wir transportieren das Ganze über unseren Kulturapparat. Ja? Das heißt, wir entwickeln Geschichten, wir haben Mythen, die so derart so in Fleisch und Blut übergegangen sind, dass wir das gar nicht mehr alles wiederholen müssen oder dass es jederzeit zitierbar ist, sogar in der Popkultur, im Kino. All diese Dinge, die zum Teil heruntergefahren sind auf ganz einfache Lebensregeln, auf Faustregeln, auf Lebensweisheiten, dass wer rastet, der rostet, und all diese Hunderte und Tausende von kleinen Selbstermahnungen, die uns dazu anhalten, bloß nicht stillzustehen und nichts zu verpassen und so weiter. Und in dieser Weise richten wir uns gleichsam mental aus und passen uns der Unruhewelt an.
Gut, wie kommt das in die Köpfe? Verfolgen wir doch mal diesen Mechanismus. Und ich würde jetzt mal ideengeschichtlich fragen, also jenseits aller Naturalisierung, für Sie, Herr Konersmann, welche herausragenden Mythen oder sagen wir mal historische Figuren und ihre Konzepte müsste man denn nennen? Also wir haben jetzt schon mal die Vertreibung aus dem Paradies genannt, wir haben Kain genannt. Was ist für Sie da noch wichtig?
Wichtig sind diese Schlüsselstellen, an denen man sich dieser Problematik bewusst wurde. Ich hatte auch schon die Stoa genannt. Die stoische Ruhe, das ist ja ein Wort, das wir ja auch heute noch kennen. Das ist der Versuch, gleichsam dieses traditionelle Weltbild dadurch zu retten, dass man es differenziert und in der Weise, wie ich das vorhin schon sagte, Unruhe und auch Ruhe sozusagen handhabbar und lebbar macht. Und es gab zahlreiche Berührungen zwischen Christentum und Stoa. Aber dann die nächste große Zäsur nach den Testamenten und nach der griechischen Philosophie, nach der Christianisierung des Problems durch Augustinus, der sozusagen eine mäßige Unruhe zulässt, um eben einen Läuterungsprozess überhaupt stattfinden zu lassen, ist für mich Francis Bacon, der englische Lordkanzler, der eine Schrift herausbringt, die sozusagen die frühe und die Neuzeit von der Neuzeit trennt, oder wir können sagen, das ist die letzte große Schrift der Renaissance und der Anfang der Aufklärung, das Novum Organum, in dem er erstmals explizit ausspricht, dass die Unruhe nicht nur eine Strafe ist, nicht nur ein Übel ist, sondern dass wir auf die Unruhe auch setzen. Und sein Beispiel ist die Wissenschaft. Die Wissenschaft, in der wir eben nicht eine Frage haben, eine Antwort und dann ist gut, sondern wir werden immer weiter suchen, immer weiter suchen. Das ist die Formel, die er schon in der Vorrede ausgibt. Und das ist ein Beispiel, dieses Suchen, für die zahllosen Metaphern, die wir haben, um die Unruhe zu bezeichnen. Das Fließen der Welt, der Strom der Geschichte oder natürlich auch die Jagd nach Wissen, der Hunger nach Wissen, das Dürsten nach Erkenntnis und ähnliche Dinge, die uns sozusagen auf einer fast schon vorreflexiven Sprachebene immer wieder versichern, dass die Unruhe der richtige Lebensmodus ist. Und Bacon ist, wenn ich das noch sagen darf, insofern auch interessant, weil er noch Traditionalist genug ist, um zu wissen, dass wir die Welt nicht einfach der Unruhe ausliefern dürfen, dass das allem widerspricht, was bis dahin die Menschen geglaubt und für richtig gehalten haben. Und er findet die Lösung, dass er sagt, ja, wir nehmen die Unruhe an, aber nur auf Zeit. Das Interessante, und es ist später leicht in Vergessenheit geraten, das ist, dass sowohl Bacon als auch der wenig später lebende Descartes ihre Vorschläge machen unter der Bedingung, dass sie selbst noch, also zu ihren Lebzeiten, innerhalb eines Menschenalters, also sozusagen in den Genuss der Erträge kommen. Ja, wir lassen jetzt sozusagen die Unruhe los.
Ja,
das ist die Idee. Ja. Aber es wird keine Generation dauern und wir haben das, was wir davon erhoffen dürfen. Wir werden wissen, was Menschen überhaupt wissen können. Das ist die Idee von Bacon. Er wollte sozusagen so einen Zwischensport einlegen. Ja? Und am Ende seines Novum Organum spricht er davon, dass wir wieder in einer paradiesischen Welt leben werden. Ja? Feuer gegen Feuer, die Unruhe gegen die Unruhe und dann ist alles wieder gut. Und das ist natürlich dann in Vergessenheit geraten, diese Kurzfristigkeit oder überhaupt die Befristung. Stattdessen sind wir dann im Laufe der Aufklärung in einen unendlichen Prozess geraten.
Mhm.
Und diese Unendlichkeit der Unruhe bei der gleichzeitigen Enthemmung der Unruhe, das ist die Situation, die wir heute haben und die so ein bisschen den Beschleunigungstheoretikern und so weiter entgegensetzen möchte.
Also Sie haben Bacon genannt mit seinem, ich sag mal, mit seinem Manifest zur Gründung eigentlich der Moderne, die Wahrheitssuche, eine permanente Annäherung an die Wahrheit. Dann haben Sie Descartes genannt. Ich glaube, Sie meinen damit den ewigen Zweifel an sich selbst.
Ja, den ewigen Zweifel, ja genau. Der aber natürlich dann, und das ist eben so eine ähnliche Struktur wie bei Bacon, dieser Zweifel ist ja nicht um seiner selbst willen da, sondern er soll sozusagen, die Erwartung verbindet sich damit, wenn man nur radikal genug zweifelt, dass man irgendwann an einen Punkt kommt, an dem nun überhaupt nicht mehr zu zweifeln ist. Ja, also das Cogito ist eben genau dieser Punkt.
Also eigentlich eine Erlösungsfantasie.
Eine Erlösungsfantasie. Ja. Je radikaler wir jetzt zweifeln, desto weniger Grund werden wir künftig haben, noch länger zu zweifeln. Ja. Und das ist auch letztlich ein Modell, das durch die Unruhe wiederum aus der Unruhe hinausführt.
Dann würde ich zu Kant kommen. Bei ihm ist ganz eindeutig, die Geschichte des Ich und die Geschichte der Welt, das sind zwei Vervollkommnungsgeschichten, die eigentlich nie zu Ende gehen.
Ja.
Richtig?
Ja, das ist dann eben aber doch im Vergleich jetzt mit den 150 Jahre zuvor formulierten Erwartungen der Generationen Bacon oder Descartes schon ein ganz anderes Modell, nicht wahr? Weil die Befristung entfällt und wir uns auf einen Prozess und eine unendliche Entwicklung einlassen müssen. Ob die Geschichte zum Besseren ausschlägt, das ist für Kant keineswegs so selbstverständlich. Und wir merken schon bei Kant, auch in seinen geschichtsphilosophischen Schriften, eine gewisse Skepsis. Ja, ob wir mit welcher Selbstverständlichkeit wir von Fortschritt überhaupt sprechen können. Und schon Kant scheint hier und da geahnt zu haben, dass wir vielleicht sogar nur in einer unruhigen Welt enden, statt in einer Welt, bei der von Verbesserungen die Rede sein könnte. Allerdings ist auch für Kant klar, dass es die Alternative einer paradiesischen Existenz, also sozusagen was neuerdings Ausstieg heißt, dass dieses überhaupt völlig undenkbar ist. Ne? Sondern wir haben uns auf dieses Modell eingelassen, wir haben alles auf diese Karte gesetzt.
Wir müssen es durchziehen.
Und jetzt müssen wir es durchziehen, genau.
So, dann kommen wieder Gegenbewegungen und Kritiken an Kant und dann gibt es Schopenhauer und Nietzsche. Bei Schopenhauer ist interessant, der sagt ja auch, das Leben ist eine ewige Triebgeschichte. Unsere Triebe werden aber nie richtig befriedigt. Wir sehnen uns ständig und sind gierig. Und Erlösung gibt es für ihn, das finde ich interessant bei Schopenhauer, in so einer buddhistischen Loslösung vom Ich, könnte man ja auch sagen, in dem Zustand der absoluten Ruhe, die dann plötzlich als Idealzustand auftritt.
Ja, das ist schon ein ganz interessantes Feld, immer wieder, auch natürlich in der europäischen Geistesgeschichte, den Versuch, aus dieser Fatalität der Unruhedynamik herauszukommen und diesem Sog etwas entgegenzusetzen. Und dazu gehört sicher auch Schopenhauers Anleihen bei den östlichen Religionen und Weisheitslehren. Und sowas haben wir eigentlich immer wieder. Die Frage ist dann eben, ob solcher Exotismus überhaupt eine ernste Alternative sein kann oder dann doch letztlich nur privat von Interesse sein kann für den einen oder anderen, aber eben nicht die Kultur als Ganze oder die Gesellschaft als Ganze erfasst. Und diese Dilemmatik haben wir bis heute. Auch heute, wenn man eine Buchhandlung betritt, hat man viel mehr Literatur, die sich mit dem Problem der Gelassenheit auseinandersetzt, als sagen wir mal seriöse philosophische oder soziologische Literatur.
Ja, das sind die ganzen Esoterik-Ecken, ne?
Das sind die Esoterik-Ecken, die sozusagen einen ungeheuren Erfolg haben und andererseits aber auch ein einziger Misserfolg sind, weil sie eben auf rein privater Ebene argumentieren oder überhaupt Rat geben können mit bestimmten Tees, mit bestimmten Lebensweisen und Rhythmisierungen des Alltags und so weiter. Und das ist ja alles gut und schön, aber ändert natürlich am Prinzip unserer Verschworenheit mit der Unruhe überhaupt nichts. Im Gegenteil, witzig ist, dass einer der prominentesten Ratgeber die Textstellen, die man auf jeden Fall und ganz schnell zur Kenntnis nehmen sollte, rot hervorhebt, um eben Speedreading zu ermöglichen. Und das ist dann schon absurd, ein Buch über die Gelassenheit mit Speedreading-Elementen zu versetzen.
So, wir sind eigentlich mitten in der Moderne und bei der Moderne, also fällt mir nur ein, wenn wir jetzt allein nur die bildende Kunst nehmen, das sind alles Künste, die die Bewegung sozusagen festschreiben, die Nervosität. Das geht vom Futurismus über den Expressionismus bis hin zum Dadaismus. Das geht bis heute auch in diesem wahnsinnig schnellen Wechsel der Kunstrichtungen oder dass man verschiedene Stile von früher und heute vermischt. Also wir haben, das haben wir jetzt auch schon mehrmals gesagt, die Moderne unter diesem Imperativ, sei unruhig, bewege dich, mach etwas.
Ja.
Ist das für Sie eine Verfallsgeschichte oder sagen wir mal eine Problemgeschichte? Weil Sie haben eben davon gesprochen, die Moderne ist verschworen mit diesem Prinzip.
Ja, an der Stelle würde ich dann schon Kritik versuchen anzubringen. Es fehlt die Reflexion. Ja? Diese Phänomene, diese und Schauplätze der Unruhe und des Tempozuwachses und des Feierns der Geschwindigkeit, wie bei den Futuristen zum Beispiel, all dieses geschieht ja ohne Reflexion. Ja? Das ist sozusagen eine reine Befeuerung. Das ist zum Teil ja von Werbesprache kaum noch zu unterscheiden. Ja? Wir unterhalten uns eben nicht darüber. Ja? Mein Buch ist sozusagen die Einladung, sich einmal darüber zu verständigen, über das, worauf wir uns da alle eingelassen haben, wofür wir uns permanent begeistern, ohne so recht zu wissen, wieso eigentlich, und berauschen uns an Bildern, an Effekten, am Geflacker und an allen möglichen eindrucksvollen Inszenierungen. Aber eine Reflexion dieses Vorganges findet eben nicht statt. Insofern, um dieses zu ermöglichen, halte ich mich auch weitgehend mit Wertungen zurück, außer eben dieser einen, dass es an der nötigen Reflexion fehlt. Und das scheint mir das Entscheidende zu sein. Alle diese Szenarien und Bilder und diese Geschwindigkeitsrausch-Szenarien und so weiter. All dieses sind ja nur Befeuerungen der Unruhe. Und die Frage ist, wie ist dieser Konsens aufgekommen? Wie sind wir in diese Normalität hineingeraten, dass man uns sozusagen nur auf diese Weise anzusprechen braucht? Und schon ist die Begeisterung da.
Haben Sie dafür eine Antwort, wie wir da reingekommen sind?
Ja, durch diesen langen Vorlauf, durch diese Plausibilisierung, wo dann im 19. Jahrhundert, kurz nachdem die Frühromantiker abgetreten sind, mit den Junghegelianern und speziell mit Marx, die Idee aufkommt, die Veränderung selbst und nur die Veränderung ohne weitere Qualifizierung, die Veränderung selbst ist dasjenige Element und derjenige Faktor dieser Welt, auf den wir alles setzen müssen. Und Marx verabschiedet geradezu die alte Theorietradition, indem er sagt, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Ja, das ist sozusagen der Stand bis heute. Das ist gesagt in den frühen 40er Jahren des 19. Jahrhunderts. Ja, und es gilt nun, die Welt zu verändern. Ja, und diese im Grunde genommen entwaffnend dürftige Auskunft. Nur verändern. Ja. Das ist der Punkt, wo an dem wir heute noch uns befinden. Ja. Wenn man da ein bisschen auf die Rhetorik der Politik achtet, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern mittlerweile rund um den Globus, dann ist Verändern schon an sich ein Versprechen. Ja. Und die Frage ist, wie kommt man eigentlich dahin? Ja.
So ähnlich wie Wachstum, oder?
Ja, genau so wie Wachstum. Ja. Man könnte ja auch mal skeptisch sein, man könnte ja auch gewisse Befürchtungen hegen hinsichtlich weiterer Veränderungen. Ja, aber wir assoziieren mit Veränderungen ganz automatisch Verbesserungen. Und dieser Automatismus, der interessiert mich, wie das aufgekommen ist. Und Marx ist natürlich eine Schlüsselfigur in dem Zusammenhang. Marx hat das klar und nüchtern gesehen und mit einer unglaublichen Kaltschnäuzigkeit ausgesprochen.
Sie haben eben gesagt, es fehlt Ihnen ein bisschen in unserer Zeit an der Reflexion. Da möchte ich ein bisschen widersprechen und ins Feld führen. Wir haben eine sehr starke polarisierte Diskussion zum Beispiel über die digitalen Medien. Und ich glaube, da gibt es schon die einen, also die auf Fortschritt setzen und auf Verbesserung. Verbesserung des Lernens durch digitale Medien, Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten durch digitale Medien. Und es gibt genau die Gegenposition, die sagt, wir brauchen Ruhe, wir brauchen Askese von diesen Dingen. Also da gibt es doch schon in unserer Selbstbeschreibung schon den Versuch der reflexiven Distanznahme davon, oder?
Gibt es punktuell und diese Dinge sind natürlich unglaublich wichtig. Ich kann das auch nur unterschreiben. Ja. Aber das setzt natürlich punktuell an. Ja. Und wenn Sie die Landschaft so im Ganzen ins Auge fassen, wo überhaupt die Arenen der Unruhe sind, wo sie sich entfaltet und wo sie ihre Faszination auch zeigt, dann stellen sie fest, dass das eben wirklich nur punktuelle und vereinzelte Initiativen sind. Ja, also wenn Sie beispielsweise in die Kunstszene sehen und dort beobachten, wie dort seit 30 Jahren der Werkbegriff zerstört und hingeschlachtet wird, das Werk, das ja in sich etwas Ruhendes sein sollte, ein Schlusspunkt, ja, eine starke Aussage, die erst einmal stehen bleiben sollte, um dann dem Publikum vielleicht sogar über Generationen eine Inspiration zu sein. Diese Vorstellung des Werks wird ja seit mindestens 30 Jahren massiv attackiert und da sehe ich überhaupt nicht, wo jemand sich sozusagen jetzt für diese Idee des Werks stark machen würde. Das ist aber nur ein ganz winziges Beispiel aus einem ganzen Kosmos einer in die Unruhe hinein sozialisierten und kulturalisierten Wirklichkeit, die unterm Strich immer noch das Prä setzt auf die Unruhe.
Ja, ich verstehe Sie schon. Also Sie würden ungefähr sagen, wir sind mindestens 2000 Jahre lang kulturgeschichtlich, ideengeschichtlich ein bisschen konditioniert worden auf dieses Prinzip. Und jetzt fällt es uns umso schwerer, erstens mal das zu erkennen, wie tief das in uns verwurzelt ist und auch irgendwie davon wegzukommen.
Ja, und weil die Unruhe eben nicht so ein isolierbares, kleines Problem ist, das irgendwie dann handlich und handhabbar vor uns liegt, sondern es ist hineingesickert in alle Bereiche des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens.
Ja, und wie das passiert ist, kann man sehr gut in Ihrem Buch nachlesen. Also Sie haben völlig recht mit Ihrer Selbsteinschätzung. Ich stimme Ihnen dazu. Es ist wirklich eine sehr schöne Anleitung zur Reflexion. Was soll ich uns wünschen, Herr Konersmann, am Ende? Sollen wir beide unsere Ruhe und unsere Mitte finden?
Das wäre schon mal nicht schlecht. Zumindest mal heute, nach diesem wunderbaren Interview.
Also dann verschreiben wir uns beide eine Portion buddhistischer Gelassenheit.
Ja, einverstanden.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch Ihnen, Herr Kaspari.